Hallo und herzlich willkommen zu Kulturwandel dich, dem Podcast über Kulturwandel und wie er gelingen kann. Mein Name ist Markus Schaper und wir sind hier in der zweiten Staffel und hier geht es nur um eins, um Female Leadership. Und heute freut es mich wieder, einen ganz besonderen Gast da zu haben, jemand, der aus der Technik kommt, jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, jemand, dessen Werdegang gar nicht so ganz geradlinig war. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir heute die Karin Brunotte hier bei uns haben. Hallo Karin, ich grüße dich.
Hallo Markus, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, Freut mich sehr. Ja, vielen Dank für die Zeit und dass du dich diesem Prozedere aussetzt, einen Podcast mit mir machen zu müssen.
Sehr gerne.
Da musst du ja
auch freiwillig.
Genau, wollte ich jetzt sagen. Hast du freiwillig gemacht. Du wurdest um nichts gezwungen. So. Wo wir das geklärt haben, vielleicht ein paar Worte erstmal zu dir. Karin hat eine Ausbildung gemacht als Industrie-Elektrotechnikerin, Fachrichtung Produktionstechnik. Ui, das war schon mal schwierig. Bei VW ausgebildet und auch gearbeitet und hat sich dann freistellen lassen und eine Weiterbildung gemacht, ist dann als Beraterin in die IT gegangen bei Compro, Comparex und Citrix. Kennt man auch zum Teil noch heute. Studierte dann parallel BWL an der Europäischen Fernhochschule in Hamburg und ist dann zu VMware gegangen, ist da jetzt seit 13 Jahren Managerin, Senior Managerin inzwischen. Und hat aber, was ich ganz interessant fand, 2019 ein Schmuck-Startup Jungs und mehr gegründet und nennt das Ganze Slow Jewelry Label. Da bin ich mal sehr gespannt, was das genau ist. Karin, schön, dass du bei uns bist.
Ja, sehr schön, freut mich auch.
Ja, das ist, du bist, glaube ich, tatsächlich die erste und einzige bisher, die eine Ausbildung gemacht hat. Wie ist das gekommen? Warum hat es dich nicht sofort erstmal von der Schule an irgendwelche Hochschulen oder in die Welt getrieben, um ein Jahr lang durch die Welt zu reisen oder ähnliches? Ausbildung als Industrie-Elektrotechnikerin, das ist ja nun etwas, was nicht jede Frau macht. Wie ist dazu gekommen?
Ganz genau. Also es war tatsächlich so, dass ich mit meinen Eltern sehr viel in der Welt unterwegs war, ja, also schon in Kindheitstagen quasi schon sehr viel gesehen habe. Meine Eltern waren viel im Ausland, dadurch habe ich viel von der Kultur da draußen mitbekommen und hatte daher gar nicht so das Bedürfnis, das viele haben, einfach dann rauszugehen, sondern ich hatte eher so das Bedürfnis, anzukommen und beruflich das umzusetzen, was ich da draußen gesehen habe. Das war wirklich, wirklich ein Ziel. Und dadurch, dass ich die Jahre davor eben auch viele unterschiedliche Schulen besucht habe, habe ich dann, als ich wieder zurück in Deutschland war, festgestellt, das Schulsystem entspricht nicht so meiner Art und meinem Lernen, so dass ich doch sehr, sehr gerne ins Berufsleben starten möchte. Das war tatsächlich der Grund.
Das ist interessant. Was war denn die Schule oder in dem Land, wo du die Schule am besten gefunden hast?
Das war tatsächlich ganz am Anfang meiner Schulzeit, das war Brasilien, da war ich, ich bin ja zweimal eingeschult worden, einmal in Deutschland und kurze Zeit, ein halbes Jahr später in Brasilien dann nochmal, weil meine Eltern umgezogen sind. Und in Brasilien ist das beginnt das Schuljahr versetzt zu dem deutschen Schuljahr. Und das war dann wirklich was ganz Besonderes. Also die erste und zweite Klasse in Brasilien, das war toll.
Was ist das Besondere daran? Erzähl mal, wie kann man sich das vorstellen? Warum ist das so schön?
Das war sehr, sehr herzlich. Und ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Ich habe tatsächlich von meiner damaligen Grundschullehrerin habe ich einen selbst handbemalten Becher bekommen für die Stifte. Und das hat jedes Kind bekommen. Und das fand ich so herzlich. Da kann ich mich bis heute noch dran erinnern.
Das ist ja lieb. Ist das auch von der Struktur her anders oder kann man sich das vorstellen wie in Deutschland, dass man da also von morgens bis mittags oder frühen Nachmittag eine Stunde nach der anderen mehr oder weniger absitzt in Klassenräumen oder wie läuft da der Unterricht ab?
Tatsächlich genauso. Also man geht ganz normal morgens in die Schule und hat dann teilweise auch Nachmittagsunterricht. Das ist so ein bisschen anders gewesen. Und ja, ganz normal die Fächer, auch eine Klassenlehrerin klassischerweise. Und ja, die ist sehr, sehr herzlich und sehr freundlich gewesen. Und daher war das ja dann doch so ein bisschen anders als dann in Deutschland, als ich wieder zurückkam.
Mhm. Gibt es irgendeine Zeit in der Schule, die du gar nicht gut gefunden hast?
Ja, ich glaube, die Grundschule, 3., 4. Klasse, als ich dann sozusagen von Brasilien nach Deutschland zurückgekommen bin, das war da sind doch die Noten auch so ein bisschen runtergegangen. Das war dann doch sehr, sehr anders. Ich meine, klar, in Brasilien war ich auch viel mehr an der Natur und hier war das dann alles so ein bisschen anders und ich war natürlich auch so ein bisschen die Neue und ich kann mich noch so an eine Anekdote erinnern, da hat hat die Lehrerin mit der Klasse ein brasilianisches Lied einstudiert für mich und haben mir das vorgesungen, als ich eben dazu kam, haben den ganzen Text aber deutsch ausgesprochen. Und mich hat das natürlich maximal verwirrt und ich habe wohl nicht so die Begeisterung demonstriert, die man von mir erwartet hat, so dass natürlich die Lehrerin da so ein bisschen enttäuscht von meiner Reaktion war. Aber das war wirklich so.
So lieb gemeint, oder?
So der Clash zwischen Kinder und Erwachsenen. Und Kinder sind ja sehr, sehr ehrlich.
Mhm. Und du warst auch ehrlich, sehe ich daran.
Ich war auch sehr ehrlich, ja, genau.
Bevor wir jetzt tiefer in deinen Lebenslauf einsteigen, haben wir noch so eine kleine Rubrik am Anfang. Ein paar Fragen zum Warmwerden. Bist du bereit?
Sehr gut, ja.
Sehr schön. An wie vielen Tagen letzte Woche hast du über das Thema Female Leadership gesprochen?
Tatsächlich an sehr, sehr vielen. Ich habe während des letzten Jahres und auch Anfang dieses Jahres an sehr, sehr vielen Female Networking Events teilgenommen. Mhm. Und da war das Thema Female Leadership natürlich auch gerade so die letzten beiden Wochen sehr, sehr oben, sehr weit oben auf der Agenda. Es gab ganz tolle Veranstaltungen. Also, und das war einfach wirklich sehr inspirierend, darüber zu sprechen und auch spannenden Speakerinnen zuzuhören, die teilweise selber Gründerin waren, als auch aus dem Unternehmen oder Konzern kommen. Und da habe ich wieder ganz viel neue Inspiration bekommen und viele spannende Sachen gehört. War toll.
Was ist die spannendste Inspiration, die du mitgenommen hast?
Also ich glaube, so die Klassiker sind natürlich immer die Themen rund um Vereinbarkeit. Das betrifft Frauen natürlich sehr, sehr stark. Als auch das Thema Mindset, ne? Also gerade wie geht man mit Change um? Also ist, glaube ich, ein sehr, sehr aktuelles Thema, gerade in der heutigen Zeit. Wie reagiert man auf Change? Wie sieht man da die positiven Dinge und wie kann ich das für mich umsetzen? Und das hat mich sehr inspiriert, aber natürlich auch das Thema Vereinbarkeit und auch das Gefühl zu haben, es geht da draußen allen sehr, sehr ähnlich. Wir haben alle die gleichen Challenges quasi. Mhm. Und das war einfach schön, ne? Sich im Boot zu fühlen.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich mache ab nächsten Montag Dinge anders?
Nein, es war eigentlich eher so eine Bestätigung. Mhm. Ne? Bestätigung von Dingen, die man schon tut und nochmal so eine Bestärkung.
Ist ja auch hilfreich, genau.
Ja.
Worüber konntest du letzte Woche herzlich lachen?
Worüber konnte ich herzlich lachen? Ich glaube, generell ist das immer so ein Thema Situationskomik. Ich hatte tatsächlich eine lustige Situation. Und zwar klassischer Feierabendverkehr, noch schnell das Kind zum Sportunterricht bringen. Bin auf eine Ampel zugefahren, die rot wurde, und hinter mir ist mir jemand draufgefahren. Und könnte man ja erstmal denken, okay, ist nicht so eine tolle Situation, ja. Ist auch nicht viel passiert. Und da sind wir an die Seite gefahren, haben uns unterhalten und da war in dieser skurrilen Situation, kam da von der Person, die mir draufgefahren ist, das ist nämlich ein Handwerker gewesen und zwar ein Schornsteinfeger und der war total zerknirscht und sagte dann zu mir, ja normalerweise bringen Schornsteinfeger ja Glück. Und das war so weird in der Situation und so witzig einfach, dass ich da doch wirklich lachen musste und dann fiel natürlich auch so die Anspannung und das war einfach ein sehr, sehr lustiger, skurriler Moment.
Und alle sind aber auch gesund aus diesem kleinen...
Ja, das war nicht doll, das war nur so ein kleiner Anrempler.
Sehr gut, okay.
Genau.
Und wen wünschst du dir für diese Folge in den ZuhörerInnenkreis?
Wen würde ich mir wünschen? Ich wünsche mir ein sehr diverses Publikum. Das wäre toll. Mischung aus Frauen und Männern, weil ich finde, das ist für beide Seiten sehr wichtig. Und auch junge Frauen, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen, das wäre toll.
Okay, dann ein herzliches Willkommen an alle.
Genau.
Und jetzt haben wir noch eine kleine Rubrik, die tiefenpsychologische Schublade.
Ja.
Ich stelle dir jeweils zwei Begriffe zur Auswahl und würde dich ganz spontan bitten, den zu nehmen, den du präferierst. Okay?
Okay.
Als Heißgetränk, Tee oder Kaffee?
Erst Kaffee, dann Tee.
Okay. Zum Wachwerden Kaffee?
Genau, und dann
den Tag über
den Rest
Tee.
Des Tages okay. Tee, genau.
Übers Wochenende lieber ans Meer oder in die Berge?
Im Sommer ans Meer und ganz klar. Und im Winter würde ich sagen in die Berge zum Skifahren.
Zum Skifahren, okay. Als Haustier, Katze oder Hund?
Gute Frage. Ich finde beide Tiere toll. Ich bin gar nicht so der Katze oder Hund. Ich finde, beide Tierarten haben ihre Vor- und Nachteile. Ich mag Hunde sehr gerne. Ich mag aber auch, ich finde auch Katzen sehr, 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 sehr clever mit ihren Eigenarten.
Hast du ein Haustier?
Nein. Ich hatte als Kind hatten wir beides in der Tat in Brasilien und noch viel mehr Tiere. daher bin ich da nicht so eingeschossen auf das eine oder andere.
Schauen wir mal, was die Zeit noch bringt.
Genau.
Die Musik lieber von Vinyl oder aus dem Streaming?
Streaming, ganz klar.
Und später leben lieber in der Stadt oder auf dem Land?
In der Stadt.
Du bist ein Stadtmensch.
Ein Stadtmensch, ja.
Ja, okay. Sehr schön. So, jetzt haben wir ja eben über deine Ausbildung gesprochen, wie es dazu gekommen ist. Und dann hattest du aber irgendwann wahrscheinlich noch bei VW das Gefühl, du würdest gerne auch was anderes machen oder mehr machen. Was ist das für ein Gefühl gewesen? Wie hast du dich dann weiterentwickeln wollen?
Genau, ich habe bei Volkswagen ja eine sehr klassische, sehr technische Ausbildung gemacht und wollte natürlich ursprünglich auch in diesem Zweig arbeiten und habe dann festgestellt, dass die Industrie nicht so wirklich bereit war für so eine ehrgeizige junge Frau. Ich war damals ja 19, 20 und musste dann feststellen, dass ich entweder hätte sehr, sehr viel Geduld aufbringen müssen, was nicht meine Stärke ist, oder mir Gedanken machen, wo ich vielleicht besser aufgehoben bin. Mhm. Und über private Wege, ich hatte damals im Bekanntenkreis jemand, der sehr computeraffin war, habe ich dann tatsächlich so ein bisschen mich mit der Materie beschäftigt und über unterschiedliche Weiterbildungen und Berufschancen auch sehr viel gelesen und gehört und habe mich dann damit auseinandergesetzt und eine Entscheidung getroffen, dass ich eben es auf diesem Wege versuche und der beste Weg, denke ich, sich für etwas zu interessieren, ist, sich weiterzubilden, Neues dazuzulernen. Und damit ist dann die Entscheidung sozusagen gefällt worden. Ja.
Wie du warst dann aber am Anfang schon auf dem Shopfloor, ne? Also in der Fabrik, oder wo warst du eingesetzt?
Unterschiedlich. Also direkt nach der Ausbildung gibt es ja in den zum Beispiel in so einem Riesenkonzern und Volkswagen in Hannover ist ja eine Produktionsstätte auch. Dort gibt es natürlich auch Fachabteilungen in dem Bereich Elektrik, Elektrotechnik, die dann eben zuständig sind, die die ganzen Anlagen und Produktionsstätten auch am Laufen zu halten oder eben auch neue einzubauen, umzubauen. Und das war so der Aufgabenbereich. Aber mir ging es eben darum, ich wollte so ein bisschen größere Sachen machen, größere Projekte machen. Und da war die Hierarchie oder die Ebenen doch sehr, sehr viele und da war ich nicht bereit zu, mich da so lange hinhalten zu lassen.
Wie hoch ist so in dem Bereich, wo du damals gearbeitet hast, die Frauenquote gewesen damals?
Sehr, sehr gering. In der Ausbildung, nur in meinem Bereich, also es gab sehr viele andere Ausbildungsbezeichnungen auch. Also in meiner Gruppe waren wir von 36 drei Frauen.
Okay, aber das lag jetzt nicht daran, dass die Arbeit so besonders, keine Ahnung, schwer war oder also Frauen, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Arbeiten gibt, die frauenunwürdig sind oder die zu schwer für Frauen sind, ehrlich gesagt, aber woran lag es, dass es so wenig waren?
Das war, ich denke, das Thema mit den klassischen MINT-Berufen, ne? Also das ist ja, wenn man sich entscheidet, eine Ausbildung zu machen, dann ist das ja schon hinsichtlich eines technischen Berufes schon eine sehr, sehr klare Entscheidung, die man trifft. Und wenn ich zurückschaue auf die Zeit in der Schule, wo man diese Entscheidung getroffen hat, da wurde ich natürlich mal mit großen Augen angeschaut, warum ich denn Industrieelektrotechnikerin werden wollte und was denn das überhaupt ist. Also da fängt das ja schon an, dass man letztendlich sich schon sehr, sehr früh damit auseinandersetzen muss, in die Technik an sich zu gehen. Und da, das war für viele so weit weg, dass das einfach so der Grund dafür war.
Und warum war es bei dir so nah dran?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe für mich festgestellt, es ist, glaube ich, immer so, dass gerade bei Töchtern die Väter eine starke Rolle spielen. Wenn man zum Beispiel in der Familie einen sehr technischen Vater hat, der sich sehr stark um diese Dinge kümmert, glaube ich, neigt man als Tochter dann eher dazu, sich nicht dafür zu interessieren, weil ja jemand da ist, der diese Rolle total ausfüllt. Bei mir in der Familie war das kurioserweise so, dass mein Vater überhaupt gar nicht technikaffin ist. Und letztendlich die Entscheidung war, okay, wir haben keinen Fernseher oder die Tochter schließt den Fernseher an. Ja? Und das war so das erste wirklich Bewusste, wo ich mich dran entscheiden konnte. Ich war mit meiner Mutter, wir haben ja damals im Ausland gelebt, meine Mutter wollte einen Videorekorder, es gab ja damals diese x verschiedenen Systeme und weil sich Videokassetten, also damals die Samba-Videos aus Brasilien, meine Mutter ist ja Brasilianerin, die Samba-Videos als Sehnsuchtsort und um sozusagen das Fernweh zu stillen, diese Kassetten anschauen wollte und da gab es so ganz verrückte Videokassettensysteme und die waren alle inkompatibel und da musste man sich wirklich sehr mit beschäftigen. Und dann sind wir sozusagen ins Geschäft gestiefelt und haben dann Fernseher und Videorekorder gekauft. Und ich saß dann zu Hause stundenlang und habe dann versucht, die Kabel irgendwie zusammenzufinden und das Gerät dann anzuschließen. Und damit war sozusagen die Technik-Tochter geboren.
Ah, sehr schön. Also liebe Väter, wenn ihr wollt, dass eure Töchter Technik, irgendwas mit Technik machen, dann haltet euch selbst bitte von der Technik fern. Ihr könnt das heimlich machen, aber bitte nicht zu offensichtlich.
Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, wenn man da, das ist so ein bisschen auch die Thematik, in die man als Frau generell so reingeboren wird, dass man sich gar nicht so sehr traut, in den Vordergrund zu gehen, oder dass man sich nicht traut, Dinge, die auch kompliziert sind, zu versuchen, weil man könnte ja scheitern. Und wenn man letztendlich die Einzige in der Familie ist, die es macht, sonst macht es keiner, dann scheitert man halt so lange, bis es funktioniert. Aber es ist es ist dann eher doch dann der Erfolg in dem Moment.
Ja, und erstmal scheitern ist doch super, weil das ist die einzige Möglichkeit, wirklich tief was zu lernen.
Absolut, absolut.
Jetzt sind wir sozusagen immer noch, du bist immer noch bei VW, gedanklich. Und du hast dich jetzt entschieden, etwas Richtung IT zu machen. Wie ist es dann weitergegangen? Inwiefern war VW daran interessiert, dass du diese Weiterbildung machst?
VW war tatsächlich gar nicht daran interessiert, weil sie natürlich keine unbequemen Leute wollen, sondern letztendlich die Karrierewege und Ideen ja schon vorgelebt hatten für ihre Mitarbeiter, zumindest zu der Zeit. Und da gab es damals die Möglichkeit, sich freistellen zu lassen für Weiterbildung. Mhm. Und man musste das beantragen in der Personalabteilung. Und da weiß ich dass es da einen Termin gab, weil man meinen Antrag zunächst abgelehnt hatte, weil man da keine Notwendigkeit darin sah, dass ich sozusagen diese Weiterbildung machen sollte. Und Dann habe ich aber darauf bestanden und hatte dann diesen kuriosen Termin in der Personalabteilung, wo ich dann natürlich bekleidet in einem Blaumann Sicherheitsschuhe, wie sich das in dem Beruf eben gehört, und bin dann in diesem Dresscode in die Personalabteilung gekommen und durfte mich dann in einen Raum setzen, wo dann so ein Stuhl stand, der so einen Plastiküberzug hatte, damit der eben auch nicht dreckig wird. Und vor mir saßen dann eben 5 Personaler, die mich dann so sehr kritisch beäugt haben, wer dann da so aufmüpfig um die Ecke kommt und sich gar nicht mit den Vorgaben zufrieden geben will. So im Nachhinein betrachtet war das wahrscheinlich so die Geburtsstunde von einem meiner Charakterzüge, dass ich eben ein Nein nicht einfach so hinnehme, also don't take a no for an answer. Und das war schon, ja, war schon sehr lustig, und letztendlich habe ich mich dann durchsetzen können tatsächlich und habe dann diese Freistellung bekommen.
Welches Argument hat Sie denn überzeugt?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war einfach meine Hartnäckigkeit. Das war kein Argument.
Und die Rebellion. Gesagt, die ist rebellisch und Reisende soll man nicht aufhalten. Ne?
Genau.
Sehr schön. Ich glaube, heute wäre VW sehr froh, wenn sie mehr Leute hätten, die eine gute IT-Grundausbildung haben.
Definitiv. Ja, vor allen Dingen war ich ja damals ja schon sehr früh damit. Also,
Ja, du warst zu früh. Ich meine, da gab es die Tesla-Bedrohung noch nicht und die Chinesen waren auch noch nicht so richtig ernst genommen worden als Automobilhersteller. Absolut. Und VW hat sich, glaube ich, sehr, sehr sicher gefühlt.
Definitiv. Auch Diversität war natürlich kein Thema. Also das, da war ich definitiv zu früh. Mhm. Ja, also es fand diese Weiterbildung statt, die ein Jahr lang ging. Und während dieser Weiterbildung habe ich mich natürlich auch schon mit den unterschiedlichen IT-Firmen auseinandergesetzt und mich letztendlich auch entschieden, schon einmal den Bewerbungsprozess zu starten. Und zu meiner Überraschung war dieser Hype damals auch so groß, dass ich tatsächlich schon meinen ersten Vertrag unterschreiben konnte, bevor diese Weiterbildung überhaupt abgeschlossen war. Und damit war für mich so die Bestätigung, okay, du hast irgendwie den richtigen Riecher gehabt und konnte mich dann natürlich auch ganz entspannt und sicher auf diese Weiterbildung konzentrieren. Das war damals auch inklusive einer Microsoft-Zertifizierung und das war damals ein Riesenthema. Und dann startete ein Jahr später mein erster Job als Junior Consultant für einen deutschen Mittelständer IT-Service Provider. Und das war sehr, sehr spannend und aufregend.
Ja, das ist eine spannende erste Phase deiner Karriere. Und dann bist du ja durch einige IT-Provider als Beraterin durchgelaufen. Gibt es da noch irgendeine Situation, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Es gibt tatsächlich viele Situationen. Wenn man natürlich immer als eine der wenigen Frauen unterwegs ist, dann gibt es tatsächlich häufiger kuriose Situationen. Also das war zum einen, ich hatte mich damals nach meinem ersten IT-Service-Provider dann bei 2 weiteren Firmen beworben und hatte parallele Bewerbungsgespräche und bereits von einer Firma eine mündliche Zusage bekommen, hatte aber parallel das Gespräch in der anderen Firma. Und dann wurde ich ein paar Tage später ganz aufgeregt von der ersten Firma angerufen mit den Worten, ja, Frau Brunotte, wir haben Ihnen doch die mündliche Zusage gegeben. Jetzt haben wir gehört von einem Arbeitskollegen, der von der besagten Firma zu dieser gewechselt ist, zeitgleich, dass in der anderen Firma eine Frau ein Vorstellungsgespräch hatte, die halb Brasilianerin ist und sich dort für einen Consulting-Job beworben hat. Und wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass es davon so viele gibt. Und jetzt sind wir ganz unsicher, ob sie dann noch zu uns kommen wollen oder nicht. Also da war helle Aufregung. Ich war total perplex. Und da habe ich dann tatsächlich gemerkt, so dieses Thema Frau sein, also man ist schon sehr, sehr im Fokus und das Scheinwerferlicht ist schon sehr stark auf einem drauf. Also das habe ich immer, es gab immer wieder so kuriose Situationen, sei es CeBIT-Besuche, wo sich Menschen Jahrzehnte später noch an mich erinnern und ich, also jetzt gar nicht aus einer besonderen Situation heraus, sondern einfach nur, weil meine Frau war und das damals sehr ungewöhnlich war. Und für mich war das eher eine Person von sehr vielen Anzugträgern mit braunem Kurzhaarschnitt. Und ich konnte mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Da habe ich dann sehr schnell gemerkt, okay, man muss schon sehr auf der Hut sein.
Wenn du so als Beraterin dann zum Kunden gekommen bist, wurdest du irgendwie komisch angeguckt?
Wahrscheinlich schon, aber ich habe mich irgendwann so sehr an diese Situation gewöhnt, dass ich das gar nicht mehr so wahrgenommen habe, muss ich gestehen. Also im Nachhinein betrachtet muss ich komisch angeguckt worden sein, tatsächlich. Aber ich habe einfach mich wirklich auf die Inhalte konzentriert, auf das, was ich tun sollte. Und diese Projekte waren ja auch häufig relativ kurz, relativ, also ziemlich vollgepackt mit To-Dos und da war gar nicht so viel Zeit für mich, mir da Gedanken drüber zu machen, ob da jetzt irgendein Bias vorhanden ist oder nicht.
Mhm. Und das war dir dann aber auch nicht genug, sondern du hast dann noch parallel dazu an der Euro-FH BWL studiert in Hamburg.
Genau.
Wobei,
genau.
War wahrscheinlich gar nicht in Hamburg, sondern die sitzen nur da. Wo warst du dann zu dem Zeitpunkt?
Gute Frage. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt in Hannover. Genau, Hannover, aber eben im Consulting-Job und dann auch nach Hamburg gewechselt. Im Consulting-Job war ich dadurch permanent unterwegs. Also ich habe tatsächlich dieses Thema Fernhochschule gewählt, weil ich eben im Rahmen meiner Consulting-Tätigkeit gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, ein Abendstudium zu machen oder dergleichen. Also da war einfach der Fokus so auf Hotels, abends, also bin ich dann meistens sowieso alleine irgendwo im Ausland gewesen und da kann ich die Zeit auch sinnvoll nutzen und dann natürlich das Lernen auch am Wochenende.
Mhm. Ist natürlich schon hart und heftig und wenn man sich dann noch vorstellt, als Mutter versucht Kinder zu erziehen, was müsste sich an der Consulting-Branche ändern, damit Consulting, vielleicht sogar noch Weiterbildung und Familie miteinander vereinbar wäre?
Also sagen wir mal, dank Corona ist da, glaube ich, jetzt schon eine große Lernkurve entstanden. Mhm. Also das war vor Corona definitiv so gut wie, also unmöglich will ich nicht sagen. Da kommt es natürlich auch immer auf das Familiensetting ab. Ne? Ist man alleinerziehend oder ist es eine klassische Familienaufstellung? Ist der Ehemann beruflich sehr stark involviert oder eher nicht? Davon hängt das natürlich ab. Aber wenn man jetzt einfach nur auf die Berufswelt erstmal schaut, ist natürlich das Thema Homeoffice ein ganz, ganz klarer Vorteil. Ja, also das enabled sozusagen generell natürlich auch sehr, sehr viel. Der andere Aspekt, finde ich, wo Unternehmen wesentlich flexibler sein müssten, wäre dieser Bereich Teilzeit, flexible Arbeitszeitgestaltung, ne? Dass man einfach viel individueller in diese Jobbeschreibung reingeht, dass man auch viel mehr, viel größere Bereitschaft zeigt, die Jobs zeitlich anzupassen. Weil letztendlich, gerade wenn man als Berater unterwegs ist, der Kunde realisiert ja und akzeptiert ja, dass man durchaus unterschiedliche Kunden auch parallel betreut. Mhm. Das heißt, der Kunde selber hat ja gar nicht den Anspruch, dass ich von 9-to-5 präsent bin, sondern es ist einfach so häufig in den Köpfen der Konzerne und der Arbeitgeber, dass das erwartet wird. Und da, finde ich, ist durchaus mehr Flexibilität möglich. Aber ich glaube, so langsam sind wir auf dem Weg dorthin. Nur in den Führungsetagen, da definitiv ist, glaube ich, noch eine sehr hohe Hürde.
Da wollte ich gerade mal nachfragen. Ich meine, zu arbeiten, das kriegt man dann wahrscheinlich hin in Teilzeit. Dann aber auch entsprechend befördert zu werden.
Genau. Das Thema Führung ist definitiv schwierig. Da wird häufig Kompetenz mit zeitlicher Anwesenheit verwechselt. Das ist definitiv ein Thema. Und da, glaube ich, muss auch viel mehr hingeschaut werden, weil es kann natürlich sein, dass jemand, der sehr effizient und effektiv arbeitet, wesentlich weniger lange braucht, um einen Task oder um ein Projekt vorzubereiten oder um eben für die Mitarbeiter da zu sein. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch wieder so eine Art Role Model. Was möchte ich als Vorgesetzte für ein Role Model sein? Mhm. Wenn ich selber meinen Mitarbeitern Flexibilität vorlebe, dann haben die ja auch eine wesentlich geringere Hürde. Wenn ich selber ein Manager bin, der wirklich von morgens bis abends in die Puppen ansprechbar ist, antwortet, dann sorgt das ja auch immer sehr stark für Druck. Und impliziert die Erwartungshaltung, dass es von den Mitarbeitern genauso erwartet wird.
Was hältst du von der Frauenquote?
Finde ich sehr gut. Habe ich schon vor, auch in meiner Zeit als IT-Consultant eigentlich schon. Ich glaube, die ersten Themen, das muss schon vor 15 Jahren oder so, kamen, glaube ich, die ersten Diskussionen über dieses Thema. Und da habe ich auch gedacht, ja, es ist so dringend notwendig. Es ist traurig, dass es notwendig ist. Ich sehe es eher als lästiges Übel. Mhm. Aber am Ende des Tages gibt es ja schon eine gesellschaftliche Quote. Also so sehe ich zumindest in der technischen Welt für Männer, also diese gesellschaftliche Quote, dass Männer zwangsläufig in technische Berufe gehen, unabhängig davon, ob sie geeignet sind oder nicht. Und daher gibt es dieses Thema Quote ja schon. Mhm. Ja, nicht als prozentuale Zahl, sondern eher als gesellschaftliche Wahrnehmung. Ja, und ich glaube, das muss man sich mal klar machen und dass sozusagen diese Frauenquote eher weniger eine Bevorzugung ist, sondern eher ein erster Weg in Richtung Gleichstellung. Mhm.
Ich frage mich jetzt gerade, würdest du auch eine Frauenquote an der Schule für MINT-Fächer gut finden?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, das wäre gar nicht so verkehrt, weil dann würden, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen feststellen, dass MINT-Fächer zum Teil auch sehr vielseitig sein können. Ich meine, Schule ist an der Stelle natürlich ein bisschen schwieriger, weil Schule wirklich einfach nur Fächer beinhaltet, während man im Berufsleben, gerade auch in technischen Firmen, auch eine unglaubliche Bandbreite an Berufen zur Verfügung hat, wo es eigentlich auch eher um die Stärken und weniger um die Skills geht, weil das ist das, was ich definitiv die letzten Jahre auch übergelernt habe. Es ist viel wichtiger, sich auf die Stärken und die Persönlichkeit zu konzentrieren. Und denn die Skills kann man letztendlich lernen. Der eine braucht länger, der andere weniger lange, aber Skills ist das, was man unterrichten kann.
Aber sollte es nicht in der Schule auch darum gehen?
Ja, ja und nein. Ich denke, in der Schule wäre es viel wichtiger, den Kindern mitzugeben, dass sie Stärken haben, wie sie überhaupt lernen. Weil das ist so der erste Aspekt, wie lerne ich überhaupt? Kinder werden schon mit Lernen konfrontiert, bevor sie überhaupt wissen, wie das geht. Mhm. Also was bin ich für ein Lerntyp überhaupt? Ich finde, sowas sollte im ersten Schritt in der Schule gelehrt werden und nicht hier sozusagen, hier sind die Bücher, Kapitel 1 bis 5 oder Thema XYZ fängt ja schon in der Grundschule an, sondern wirklich, was gibt es für Lernmöglichkeiten, wie können wir das gestalten und was kannst du gut lernen, was fällt dir leicht und was kannst du nicht so gut lernen, wo brauchst du Unterstützung und nicht. Und wir haben in der Schule einfach eine sehr starke Fehlerkultur, ne? Man schaut einfach nur, das ist falsch und das ist falsch, anstatt zu sehen, guck mal, das hast du alles richtig gemacht. Und da finde ich, wäre schon der erste Ansatz.
Dann bist du aber weiter gegangen, erstmal bei VMware eingestiegen vor 13 Jahren und bist jetzt Senior Manager und hast aber 2019 auch nochmal was draufgesattelt sozusagen, immer sehr umtriebig, und zwar die Slow Jewelry Brand Jungs und Mehr gegründet. Genau. Slow Jewelry, da musst du mich jetzt mal aufklären. Was ist das?
Genau. Es geht, innerhalb der letzten Jahre haben wir ja festgestellt, dass der Konsum ja sehr stark angestiegen ist. Und es geht immer um schneller, mehr, günstiger. Und der neue Trend der letzten Jahre ist sozusagen die Rückwärtsbewegung. Sich darauf zu besinnen, dass Dinge, Handwerk, Zeit braucht, dass es persönlich ist, dass etwas von dem Künstler mitgegeben wird sozusagen. Und dass, wenn man sich Dinge kauft, man vielleicht eher weniger kauft und dafür mit mehr Persönlichkeit, mit mehr Nachhaltigkeit. Und das ist eigentlich die Idee hinter diesem Trend, Slow Jewelry, Slow Fashion, ja, also diese Begriffe sind ja übertragbar. Und der Hintergrund, warum Jungs und mehr Slow Jewelry für sich beansprucht, ist einfach das Handwerk. Ne? Also da geht es noch darum, dass da jemand ist, der sich über Design Gedanken macht, der das handwerklich selber umsetzt. Es wird nicht irgendwo im Ausland produziert, es ist keine Massenproduktion, sondern es sind kleine Kollektionen, die sehr bedacht sind. Und in dem Moment, wo Kunden dort etwas einkaufen, etwas bestellen, ist das wirklich noch man kauft auch ein Stück der Marke und der Gründerin in dem Fall von mir mit.
Mhm. Und das, wir sind aber im Bereich des Modeschmucks oder reden wir jetzt hier auch über Gold, Kunst, Handwerk?
Also die Artefakte oder die Schmuckstücke, die Ohrringe, die sind vergoldet. Also es ist sozusagen Noble Accessories, würde man auch sagen. Also es ist nicht der Modeschmuck, der irgendwo im Handel hängt, sondern es ist etwas dazwischen, so dass man natürlich auch eine größere Bandbreite an Kundschaft hat, die sich das auch leisten kann. Weil letztendlich Fine Jewelry ist ja sozusagen massiv Gold und das fängt natürlich in einer ganz anderen Preisklasse an und da schließt man natürlich leider auch sehr viele Leute mit aus.
Mhm. Ja gut, und da bist du natürlich dann automatisch nachhaltig in dem Sinne, dass du das Gold ja dann nicht nach 2 Jahren wegschmeißt, sondern also im schlimmsten Fall einschmelzen würdest. Und wir reden aber über einen Bereich, der eben doch manchmal so wahrgenommen wird zumindest, wie so eine Fast Fashion Logik, ich kaufe mir irgendwas, weil es jetzt gerade angesagt ist und nächstes Jahr schmeiße ich es halt weg, weil es auch billig war und das tut dann, also mir tut es im Geldbeutel nicht weh und im Zweifelsfall ist mir egal, was dann daraus wird. Das ist es eben die Gegenbewegung dazu. Ne?
Genau, das ist eben die Gegenbewegung dazu. Und Modeschmuck ist natürlich eine ganz andere Preisklasse und Jungs und mehr ist eben sozusagen dazwischen, sodass es auf der einen Seite ein wertiges, besonderes Schmuckstück ist und auf der anderen Seite aber nicht so hochpreisig wie Fine Jewelry. Mhm. Man kann aber natürlich auch in dem vergoldeten Bereich sehr stark mit recycelten Materialien arbeiten und das tun wir auch, eben recyceltes Silber, wir verwenden recyceltes Gold, also das heißt Sachen, die sozusagen schon in der Kette vorhanden sind, werden eben wiederverwendet, so dass man dort immer wieder sich neue Schmuckstücke kreieren kann. Und die Idee von Jungs und mehr generell ist es ja auch, sehr versatile Schmuckstücke zu bekommen. Das heißt, ich habe ein Keypiece, ein Ohrring und den ich mit diversen Anhängern, die farblich unterschiedlich gestaltet sind, ergänzen kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Ohrring in eine Kreole in Gold. Die ist sehr klassisch, die ist zeitlos und die kann ich dann eben mit besonderen Anhängern, die farblich unterschiedlich gestaltet sind, erweitern. Und dadurch kreiere ich mit einem Schmuckstück sehr unterschiedliche Styles.
Jetzt nochmal einmal die Frage zum Namen, zur Namensgebung. Welche Jungs und welches Meer haben dich dabei inspiriert?
Genau meine quasi.
Okay.
Also ich bin natürlich die ganzen letzten Jahre über immer, oder hatte immer eine sehr starke Verbindung zum Meer, zum Ozean, sei es, weil wir am Meer gewohnt haben oder am Wasser im Allgemeinen. Aber ich fühle mich da einfach unglaublich wohl. Es ist der Ort, um zu entspannen, um Kraft zu tanken, um Spaß, Freude, Lebensfreude zu haben. Also das heißt, wie auch immer, ich glaube, und das trifft ja nicht nur auf mich zu, sondern auf sehr, sehr viele Menschen. Man verbindet das Wasser, das Meer einfach mit etwas ganz Besonderem. Mhm. Und es sind immer schöne Erinnerungen. Und Sommer, Sonne, Freude, Lebensfreude. Und Jungs hat natürlich auch was damit zu tun. Ich habe einen Sohn. Es ist natürlich auch ein großer Bestandteil des Lebensgefühls. Und dieses Bild im Kopf, das glaube ich, für jeden ein besonderes Bild ist. Und was ich eben auch als Feedback von meinen Kundinnen bekomme, ist, dass dieser Name eben sehr besonders ist und bei vielen oder bei den meisten halt auch eben ein positives Bild im Kopf verursacht und man den Namen danach auch tatsächlich nicht wieder vergisst.
Einmal Jungs und mehr, immer Jungs und mehr.
Genau, ganz genau.
Und du sagst, da steckt auch ein bisschen was von dir mit drin. Was ist das, was du da mit reinbringst, Besonderes?
Genau, es ist zum einen natürlich das Design. Also die Stücke, die kreiert sind, die stammen aus meiner Feder. Das Design, das ist natürlich komplett durch mich erstellt worden und ich habe mir da sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Also das heißt, so ein Stück meiner Kreativität ist da natürlich auch drin. Die Leidenschaft, die Liebe zum Meer, sozusagen meine Wurzeln, der Aspekt aus Brasilien kommt. Also ich bin ja halb Brasilianerin und da habe ich natürlich brasilianische Wurzeln und da sind diese Farbspiele, diese kräftigen Farben aus dem Amazonas, der Tierwelt. Das ist alles so bei mir im Unterbewusstsein, im Hinterkopf und daher habe ich natürlich auch in der Namensgebung der Schmuckstücke, sowas wie Paradise Pink oder Frozen Jungle oder ja Blue Ocean. Das sind dann natürlich auch so die Sachen, die auch sehr stark, finde ich, an diese Bilder aus dem Amazonas erinnern und da fließen dann so ein bisschen von mir, von allen Welten, fließt so ein bisschen was zusammen.
Mhm. Und legst du kleinere Serien auf oder sind das alles Unikate oder wie kann man sich das vorstellen?
Das sind kleine Serien, also und zwar so, dass sie miteinander kombinierbar sind. Das ist mir ganz wichtig, dass man, sei es Ketten oder Ohrringe oder Armbänder, farblich auch umgestalten kann. Und das ist einfach so die Idee dahinter. Es gibt eine Frühjahrskollektion, die aber natürlich zu jeder anderen Jahreszeit natürlich auch getragen werden kann. Häufig ist es so, dass man in den Winter hin eher so dunklere Farben, festlichere Farben verwendet und im Frühjahr, Sommer sind das natürlich eher so die kräftigen Farben und die leuchtenden Farben, die auch jetzt sehr, sehr aktuell sind. Mhm. Und so kann man das immer dadurch, dass die modular austauschbar sind, kann man immer wieder mit der gleichen Kollektion immer wieder von Herbst zu Winter so ein bisschen wechseln.
Was ist die Trendfarbe für dich diesen Sommer?
Es ist tatsächlich so ein Leimgelb, so eine Mischung aus Gelb und Grün. Ich finde, das ist eine unglaublich tolle Farbe, so ein Neonleim. Bei uns heißt das Lovely Lime. Auch angelehnt an die Pantone-Farbe, die es tatsächlich auch für diesen Sommer gibt. Und das ist einfach, das brauchen wir einfach jetzt, auch gerade, wo der Frühling ja nicht so mit so vielen Sonnenstunden bisher gesegnet hat, brauchen wir da ganz viel Sonne im Herzen. Da ist die Farbe einfach perfekt.
Sonne im Herzen ist immer gut. Und immer gut. Wenn das dann auch durch die Farbe am Anhänger ausgedrückt wird, ist es umso schöner.
Genau.
Ja, das ist jetzt etwas, was du parallel machst zu deinem Vollzeitjob und zu deinem Mutterdasein, sag ich mal.
Genau.
Wie kriegst du das alles übereinander?
Also ich glaube, die Fähigkeit zur Organisation ist sehr wichtig. Sich sozusagen Zeitphasen dafür zu suchen. Ich meine, was man für das Thema Schmuck oder Sidepreneur-Business natürlich braucht, ist Kreativität. Und der Kopf ist eigentlich immer an. Ja, die Kreativität läuft immer. Also egal, ich habe Ideen zu den wahnwitzigsten Uhrzeiten, sei es in der Dusche oder wenn man irgendwo unterwegs ist, in der Stadt, Inspiration. Ich bin auch sehr gerne in Kunstausstellungen, da bekomme ich auch ganz viel Inspiration und auch in der Natur. Und das läuft also permanent. Und dann gibt es natürlich die Phasen, in denen man die Produktion umsetzt quasi, ne, das Handwerkliche umsetzt. Und wenn man das ein wenig strukturiert, lässt sich das durchaus gut umsetzen. Also man muss sich immer so Phasen schaffen, in denen man sich fokussiert auf das, was man gerade tut. Und dann geht das sehr gut.
Phasen, sind das jetzt für dich Stunden des Tages, die du dir ausblockst? Genau. Oder sind das eher so wochenweise, dass du dich mal so eine Art Sprint spendierst, um irgendwas dann fertig zu kriegen?
Also mein Beruf hat natürlich den Hauptfokus innerhalb der Woche. Und alles, was so mein Label betrifft, ist so das, was ich klassischerweise am Wochenende mache. Da kann man natürlich auch sehr viel im Voraus arbeiten. Aber das ist sozusagen so meine kreative Zeit. Ich bin auch ein Abendsmensch. Also ich habe eine sehr, sehr starke kreative Phase in den Abendstunden. Und das geht dann natürlich nur am Wochenende, wo man sich dem auch so hingeben kann.
Und wenn du jetzt wählen könntest, mehr Zeit für deine Marke zu haben und vielleicht Teilzeit, um oder ganz rauszugehen bei VMware, was würdest du wählen?
Also ich denke, das Yin und Yang ist so ein bisschen so das Wichtige. Ich profitiere tatsächlich aus beiden Lebensbereichen sehr, sehr stark. Und es gibt auch sehr viele Synergien tatsächlich, meint man gar nicht so sehr.
Gib mal ein Beispiel.
Ich finde, ja, also das Thema Storytelling. Also Storytelling ist tatsächlich etwas, was ich wirklich viel stärker verinnerlicht habe für meinen Job, nachdem ich sozusagen mein Schmucklabel gegründet habe. Weil beim Schmucklabel ist Storytelling einfach key. Ja, man verkauft eine Emotion, eine Begeisterung, da muss ein Funke überspringen. Und mit jedem Schmuckstück, was ich verschicke, muss auch eine Geschichte mit einhergehen. Und wenn man das erstmal wirklich so richtig umsetzen muss, richtig für sich selbst auch in die Tiefe gehen muss, sich Gedanken machen muss, dann gelingt einem das auch sehr gut im Berufsalltag. Und dann stellt man auf einmal fest, wie viel Storytelling tatsächlich auch in technischen Berufen möglich ist. Ja, weil am Ende sozusagen der Kommunikationskette sitzt ja auch ein Mensch. Und diesen Menschen bekomme ich am besten über Storytelling, ja, weil der Mensch an sich, der reagiert, der ist eine emotionale Kreatur sozusagen, ja, und Menschen haben Bedürfnisse, die haben ihre eigenen Ideen und ich finde, gerade auch wenn man mit Konzernen zu tun haben, ist dieses Stakeholder-Management etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ja, wodurch unterscheiden sich denn diese Stakeholder? Durch ihre privaten Bedürfnisse, durch ihre menschlichen Bedürfnisse, die sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und die holt man am besten über Storytelling ab, über die empathische, emotionale Ebene. Und ich glaube, da ist im Berufsalltag gar nicht so sehr der Kontext drauf, aber es ist etwas, was man definitiv viel mehr machen sollte.
Was ist dir als Führungskraft besonders wichtig? Welche Werte würdest du für dich als wichtigste ansehen?
Ich finde, Authentizität ist sehr wichtig, Vorbildfunktion und Empathie. Also mit Empathie kommt man, glaube ich, egal ob als Leader oder als Berater, als in welcher Situation auch immer, ist, glaube ich, Empathie der Schlüssel, zu erkennen, wer sitzt mir gegenüber, wie können wir das Ziel erreichen. Sei es als Teamlead oder als in welcher Führungsrolle auch immer. Also das finde ich, Aufrichtigkeit und Empathie finde ich somit als wichtigstes.
Magst du mal eine Situation mit uns teilen, wo du sagen würdest, das war so typisch Karin?
Ich glaube, da gibt es so viele. Das sind eher so die kleinen, vielen Momente, wenn einem im Kontext zum Beispiel auch mit Kunden auffällt, warum in der einen Abteilung Dinge sehr stark und sehr progressiv gehandhabt werden, während in der anderen Abteilung eher konservative Entscheidungen getroffen werden. Also ich finde, da war es dann für mich sehr, sehr, sehr auffällig und dass es an diesen Stakeholdern liegt und die Aufgabe letztendlich, die ich gesehen habe, wo ich mich vielleicht so ein bisschen von anderen unterscheide, ist, sich wirklich viel mehr mit der Psyche der Leute auseinanderzusetzen, zu erkennen, okay, was treibt diese Menschen eigentlich an? Wie kann ich die eigentlich auf der persönlichen Ebene abholen? Ein Beispiel, was ich in einem Konzern erlebt habe, dass es dort, es gibt natürlich klassischerweise häufig technologische Silos in Konzernen und in dem Fall war es eben so, dass sich sozusagen die Bereiche sehr stark unterschieden haben in der Art und Weise, wie sie neue Technologien aufgreifen, die eine Abteilung sehr progressiv, sehr nah an der Technik, während die andere Abteilung eher konservativer aufgestellt war und nicht so progressiv, eher so never touch a running system und natürlich auch nicht so zukunftszugewandt war. Und Letztendlich ist die größte Unterscheidung natürlich, warum das so ist, weil die Technologien sind die gleichen, mit denen wir sozusagen dem Kunden begegnet sind. Aber was der entscheidende Unterschied war, waren die Stakeholder. Und da ist auf der einen Seite jemand, der eher konservativ ist, der sehr vorsichtig in den Entscheidungen ist, und auf der anderen Seite jemand, der progressiv ist, der auf der Bühne stehen möchte, der Risiko auch wesentlich risikobewusster ist, ne? Auch wenn Produkte in der Beta, also nicht in der Beta-Version sind, aber so in einem Vorstadium oder gerade neu rausgekommen sind. Viele sagen erst, okay, ich warte erstmal einen gewissen Zyklus ab, und andere sagen, nee, ich gehe all in, wir sind die Ersten. Und das sind so krasse Unterschiede, und die machen sich natürlich bemerkbar und haben ihren Grund in den Menschen, die diese Abteilung treiben. Und da fand ich, war es dann eben sehr wichtig, sich den Menschen mit Empathie zu begegnen, um überhaupt zu verstehen und herauszubekommen, wo kann ich ansetzen, wo kann ich sie unterstützen, und so ein bisschen den, der vielleicht etwas konservativer unterwegs ist, so ein bisschen aus der Reserve locken und vielleicht da so ein bisschen mehr mit mehr Mut herauskitzeln.
Und wie hast du denjenigen aus der Reserve gelockt?
Also das sind dann letztendlich viele Gespräche, ne? Man muss herausbekommen, was sind so die Treiber, ne? Also ist es eher jemand, der ein großes Sicherheitsbedürfnis ist, oder hat die Person kein Interesse oder anders gelegene Interessen? Und da ist dann wirklich so die, war so die Erkenntnis, dass da ein großes Sicherheitsbedürfnis ist und man eben im Laufe der Veränderung und des Change-Prozesses darauf achten muss, dass immer dieser Fokus auf der Sicherheit, ne, dass immer das Sicherheitsbedürfnis an oberster Stelle steht, geringes Risiko, und so kann man mit natürlich auch einem ganz anderen Tempo jemanden auch voranbringen. Also das war so ein bisschen, ne, so dieser Aspekt, okay, was ist für diese Person vielleicht ein Schlüsselerlebnis oder ein unglaublich wichtiger Aspekt.
Okay, sehr schön. Ja, wir kommen auch so langsam zum Ende unseres Podcasts. Die Musik kommt langsam rein. Und erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Fand ich unheimlich schön, dass wir über deine Art zu führen auch und dich selbst zu führen sprechen konnten. Kleiner zum Abschluss, welchen Moment fandest du am schönsten jetzt in diesem Podcast?
Oh, da gab es viele lustige Momente, wo wir gelacht haben. Ich fand dieser Bereich, weil du auch sehr stark auf die auf meine Ausbildung eingegangen ist, wie das Ganze so entstanden ist, wie so mein Weg in die Technik war. Das fand ich sehr, sehr spannend. Da habe ich ja schon lange gar nicht mehr so intensiv drüber nachgedacht. Und das war schön, das mal wieder so in die Gegenwart zu holen. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr, sehr gerne. Auch danke fürs Teilen. Und das ist natürlich auch, du bist natürlich auch ein Stück weit ein Vorbild vielleicht für junge Mädchen oder junge Frauen, die nicht genau wissen, soll ich mich überhaupt dieser Technik zuwenden, soll ich da reingehen, ist das nicht immer noch eine Männerdomäne, wird man da nicht komisch angeguckt und so. Und ich glaube, du zeigst sehr schön, ja, vielleicht ist es eine Männerdomäne, aber es ist überhaupt kein Problem da als Frau. Man kann da auch wunderbar seine Frau stehen. Ja.
Absolut, absolut, ja. Und letztendlich darf man sich davon gar nicht so beeindrucken oder beeinflussen lassen. Man muss sich auf seine Stärken konzentrieren, und für diese Stärken ist auf jeden Fall Platz.
Vielen, vielen Dank nochmal. Und auch vielen Dank den ZuhörerInnen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Teilt das Ganze, kommentiert es, was auch immer ihr wollt, und bleibt uns gewogen, wenn es auch das nächste Mal wieder heißt: Kulturwandle dich. Alles Gute, bis dann, bleibt gesund. Tschüss.
Danke dir.